So verbrennen jedes Jahr tausende Hektar von Wald, weil einige Leute ihre Zigarettenkippen einfach unbedacht in den Wald werfen. Diese Kippen entfachen ein riesiges Feuer, wie hier zum Beispiel auf diesem Bild zu sehen. Auch bei der Fußball-Europameisterschaft haben wir das ein paar Mal schon gesehen. Kleine Unaufmerksamkeiten, daraus entstehen große Tore. Ein Gegenspieler steht plötzlich frei vor dem Tor, weil du nicht aufgepasst hast. Er schießt und du gehst als Verlierer vom Platz. Genauso reicht manchmal auch ein falsches Wort, um Karrieren, Ehen oder Leben zu zerstören. Unbedacht haben wir einfach etwas dahergesagt und den anderen damit zutiefst gekränkt. Aus einer kleinen Bemerkung wurde ein Gerücht, das den anderen ins Unglück gestürzt hat. Wie viele Eltern haben ihre Kinder durch zornige Worte von sich weggetrieben? Wie viele Lebensläufe wurden durch das falsche Wort zur falschen Zeit negativ beeinflusst? Deswegen sagt unser Gott im 9. Gebot, du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Oder wie es bei Martin Luther heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das 9. Gebot ist damit ein bisschen länger als die Gebote zuvor. Es heißt eben nicht einfach, du sollst nicht lügen. Gott weist uns vielmehr ausdrücklich auf unseren Mitmenschen hin. Sag nichts Unwahres über sie oder ihn. Ein erster Gedanke dazu. Bleib bei der Wahrheit, sonst zerstörst du das Leben anderer. In der Bibel steht die Königin Isabel für den Menschen, der das 9. Gebot ganz besonders mit Füßen trat. Als ihr Nachbar seinen schönen Weinberg nicht verkaufen wollte, streute sie das Gerücht, er habe Gott gelästert. Das war eine unerhörte Sache und der Mob steinigte Naboth sofort, ohne groß nachzudenken und nachzufragen. Am nächsten Tag nahmen Isabel und ihr Mann Ahab den Weinberg Naboths in Besitz. Einige Ältere erinnern sich sicherlich auch noch an ähnliche Situationen vor und während des Zweiten Weltkriegs. Juden und Kommunisten wurden beschuldigt, abscheuliche Dinge getan zu haben und verloren alles, oft sogar ihr Leben. Erschreckend dabei war vor allem, dass ein paar Lügen ausreichten, um ein ganzes Volk zu manipulieren. Kleine Nadelstiche erzeugten eine große Wirkung. In dieser Zeit wurden auch viele gläubige Christen von ihren Nachbarn verleumdet. Sie landeten ohne Schuld für Wochen oder Monate im Gefängnis. Existenzen und Leben wurden durch Lügen ausgelöscht. Fassen wir das, was damals geschah, zusammen, ergeben sich mindestens drei Varianten, wie die Lüge bis heute in unserer Welt um sich greift. Das erste kennen die meisten von uns wahrscheinlich, da geht's um Klatsch und Tratsch. Die alte Natur in uns liebt Gerüchte und Geschwätz, denn wir genießen es, Eingeweihte zu sein. Geheime Informationen beim Klatsch auszutauschen, das ist Balsam für unsere Seele. Leider hat Marcel Maat recht, wenn er sagt, die beste Informationsquelle sind Leute, die versprochen haben, nichts weiterzuerzählen. So wird in der Gerüchteküche bis heute ganz viel gekocht und meistens ist es weder erfreulich noch gut. Wenn über Migranten schlecht gesprochen wird, dann werden dabei Millionen in einen Topf geworfen. Rechte Parolen gewinnen an Macht und am Ende stehen Hass und Gewalt. Wenn über Nachbarn schlecht gesprochen wird, greift das wie Gift um sich. Wer garantiert uns denn, dass die anderen nicht auch schlecht über uns reden? Und wenn in der Gemeinde schlecht übereinander gesprochen wird, herrscht keine geistliche Atmosphäre mehr. Neue Leute spüren das und gehen dann lieber woanders hin. Darum finde ich den Spruch sehr gut, den ich mal in einem Haus an der Wand sah. Da stand, in diesem Haus, das merke recht, spricht niemand über andere schlecht. Ich finde, das ist ein gutes Motto, das wir uns vielleicht hoffentlich wieder zu Herzen nehmen nach dieser Predigt. Ein zweiter Bereich, wo die Lüge wirklich gemein wird, ist das Verleumden. Wir lügen manchmal, um uns zu rächen. Wir sind wütend auf jemanden und erfinden Geschichten, um ihn schlecht zu machen. Wir kennen verschiedene Worte, um solches Verhalten zu beschreiben. Üble Nachrede, Diffamierung, Denunzierung, Diskriminierung und so weiter. Wer so etwas tut, der sollte sich klar machen, dass das ganz schlimme Folgen hat. Horst Marquardt vom ERF erzählte mal davon, dass ihm ein Rufmord viele schmerzliche Jahre seines Lebens gebracht hatte. Die Lügen über ihn waren nicht mehr aus der Welt herauszubekommen. Gleiches erleben wir auch immer wieder in den Medien. So musste unser Bundespräsident Christian Wulff frühzeitig abdanken, weil er von der Presse schlecht geredet wurde. Natürlich hat er Fehler gemacht, aber wer von uns macht keine? Sicher hat er sich ein paar Mal ungeschickt verhalten, aber ist das ein Grund, ihn fallen zu lassen? Dass er Monate später von einem Gericht freigesprochen wurde, erschien nur noch als Randnotiz in den Zeitungen. Seine Karriere und seine Ehe sind am Ende. Am raffiniertesten versteckt sich die Lüge, wenn die Wahrheit verdreht wird. Und es geschieht sehr schnell, dass wir die Wahrheit für unsere Zwecke ein wenig entstellen. Unser Hang zum Verdrehen begann so ungefähr im Alter von 3 Jahren. Da kam Mama in unser Zimmer und fragte: "Hast du deinen kleinen Bruder etwa geschlagen?" Wir mussten damals auf der Stelle, dass Ehrlichkeit Konsequenzen haben würde. So lernten wir, die Dinge zu vertuschen. Wir fingen an zu lügen. "Hab ich meinen kleinen Bruder geschlagen?" Das hängt davon ab, wie man das Wort schlagen definiert. Ich meine, sicherlich trat ich in Kontakt zu ihm, aber würde das ein Gericht schon als Schlag bezeichnen? "Hab ich meinen kleinen Bruder wirklich geschlagen?" "Ja, Mama, aber es ist nicht meine Schuld. Wäre ich mit weniger aggressiven Chromosomen auf die Welt gekommen, wäre das nie passiert." Wir lernen ziemlich schnell, dass die Wahrheit keinen Spaß macht. Wir wollen lieber, dass uns die Leute bewundern, also übertreiben wir. Wir nennen das Ausschmücken, Gott nennt es eine Lüge. Wir wollen auch, dass andere uns achten, also leben wir auf einem Niveau, das wir uns nicht leisten können, erfinden immer mal wieder etwas dazu. Wir nennen es die moderne Lebensweise, Gott nennt es eine Lüge leben. Damit kommen wir zu der Frage, wie wir uns überhaupt so weit von Gott und seinen Geboten entfernen konnten. Ein zweites: Bleib bei der Wahrheit, sonst gehst du dem Teufel auf den Leim. Jesus sagte zu den Pharisäern, die ihm eine Fangfrage nach der anderen stellten: "Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge." Um diese Worte zu verstehen, müssen wir kurz an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurückgehen. Gott zeichnet den Menschen bei der Schöpfung durch eine besondere Gabe aus. Er schenkt ihm die Fähigkeit zu reden. Das können nur wir Menschen. Damit kann der Mensch mit Gott in Beziehung treten und damit kann er diese Welt regieren. Adam nutzt diese Fähigkeit auch sofort, indem er den Tieren Namen gibt. Denn wer etwas benennen kann, übt Macht über ihn oder es aus. Eva begegnet der Macht der Sprache auf eine andere Weise. Sie wird vom Teufel angesprochen und durch 3 Lügen zum Bösen verführt. Der Teufel sagt: "Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dem Baum esst." Oh doch, Adam und Eva leben schon ganz lange nicht mehr hier bei uns. Weiter behauptet Satan: "Eure Augen werden geöffnet werden." Ja, für die Lüge wurden die Augen ganz weit geöffnet, aber für die Wahrheit sind sie seitdem kaum noch zu haben. Und die 3. Lüge lautete: "Ihr werdet sein wie Gott." Schön wär's, wir wurden eher wie der Teufel, wir wurden zu Kindern der Lüge. Als Vater der Lüge ist der Teufel also Ursprung und auch Initiator jeder Lüge bis heute. Noch heute versucht er täglich, uns für die Lüge zu gewinnen und auf seine Seite zu ziehen. Untersuchungen haben ergeben, dass jeder Deutsche pro Tag bis zu 150 Mal lügt. Wir schwindeln, wir beschönigen oder wir verschweigen einfach mal die Hälfte. Dabei hat diese Untersuchung auch ergeben, dass Männer häufiger lügen als Frauen. Während nur 27% der Frauen Notlügen benutzen, tun das 36% der Männer. Auch in der Hitliste der Lügen unterscheiden sich die Geschlechter. Das liebste Lügenobjekt des Mannes ist das Auto, gefolgt vom Beruf, Sport, Fitness und Treue. Frauen hingegen lügen vorwiegend, bei Alters- und Gewichtsangaben. Am meisten wird von beiden gelogen, um Fehler am Arbeitsplatz zu vertuschen. Wir merken, seitdem der Satan Eva im Paradies belog, hat sich eine Flut von Lügen über unser Leben ausgegossen. Und wir sollten nicht meinen, dass wir als Christen davor verschont bleiben und dieses Gebot ja ganz einfach halten könnten. Auch in unseren Herzen und Gedanken flüstert der Teufel immer wieder Unwahres hinein. Manche von uns werden dabei so sehr in Lügen verstrickt, dass wir anfangen, dem Teufel zu glauben. Theoretisch sind wir noch auf Gottes Seite, aber in der Praxis stehen wir eher auf der Seite des Lügners. Da ist zum Beispiel unser Hang zum Übertreiben. Wie oft ertappe ich mich selbst dabei, in dieses Übertreiben mit einzustimmen? Die Musik ist mega stark, der Film ist zum Abgewöhnen, das habe ich ja schon 1000 Mal gehört. Gewöhnlich sind solche Übertreibungen harmlos, doch so nach und nach können wir durch sie auch den Blick für die Wirklichkeit verlieren. Da ist zum Beispiel ein Ehepaar, in dessen Ehe es kriselt. Der Ehemann sagt, meine Frau möchte mich nie auf meinen Geschäftsreisen begleiten. Und die Frau sagt, du demütigst mich aber auch immer in der Öffentlichkeit. Und dann geht das so weiter. Du zeigst nie Interesse für mich, du bist immer viel zu beschäftigt. Ehe wir uns versehen, sind da Fronten aufgebaut, die so stark vor den Übertreibungen gar nicht da waren. Übertreibungen verhindern, dass wir uns konstruktiv unterhalten können. Und letztlich machen sie uns unglaubwürdig, weil es nicht wahr ist, was wir behaupten. Ich möchte es daher gerne lernen, mir die Übertreibung zu sparen. Denn Jesus hat mal gesagt, am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Da stockt einem doch der Atem. Lass diesen Satz mal bitte auf dich wirken. Wir werden uns vor Gott für jedes böse Wort rechtfertigen müssen. Für unsere unnützen Übertreibungen, aber auch für unsere Lügen aus Angst, aus Ärger oder aus Neid. Wie viel Rechenschaft wirst du da wohl ablegen müssen? Manchmal lügen wir aber auch, indem wir uns einfach besser darstellen, als wir wirklich sind. Wenn jemand eine neue Arbeitsstelle sucht, passiert das schnell. Aber wie leicht neigen wir auch zur Unehrlichkeit, wenn ein Polizist vor uns steht und über uns ein Bußgeld verhängen will? Was fällt uns da nicht alles ein, um dieser Strafe zu entgehen? Und welche Eltern kennen nicht eine lange Liste von logischen Erklärungen, die sie von ihren Kindern gehört haben, als die zu spät nach Hause kamen? Alle drei Beispiele klingen völlig normal. Das passiert doch jedem, fast täglich. Und trotzdem spiegeln sie etwas davon, wie weit sich unsere Welt von der Welt Gottes und seiner Wahrheit entfernt hat. Wir gehen dem Teufel andauernd auf den Leim. Und wenn dir jetzt eine Situation einfällt, wo die Lüge offensichtlich ist, dann klär das doch bitte nach dem Gottesdienst und bring die Sache in Ordnung. Und wenn in deiner Nähe Lügen gelebt werden, dann sieh in Zukunft nicht mehr darüber hinweg. Vielleicht kennst du einen Teenie, der in die falsche Richtung abdriftet, der sich mit Dingen befasst, mit denen er besser nichts zu tun haben sollte, und du weißt, dass sich seine Eltern nicht darum kümmern oder es nicht sehen, dann sprich ihn doch an. Oder vielleicht kennst du ein Ehepaar, das sich unmerklich von Jesus entfernt und keiner traut sich, etwas zu sagen. Wenn dir die beiden am Herzen lieben, dann sprich sie an. Oder vielleicht kennst du einen Freund, der einfach immer mal wieder zu viel trinkt und niemand macht ihn darauf aufmerksam, dass er immer tiefer rutscht. Dann warte nicht, sprich ihn an. Ich weiß, vor nichts würden wir uns lieber drücken als vor solchen Gesprächen. Aber nur mit solcher Ehrlichkeit ist unsere Liebe wirklich echt. Wir haben nicht die Verantwortung für die ganze Welt, aber wir haben sehr wohl den Auftrag, den Menschen, die uns am Herzen liegen, in Liebe die Wahrheit zu sagen. Ich weiß, das steht auch im Gegensatz zu dem Geist unserer Zeit. Da heißt es doch immer nur, lass doch jeden machen, was er will, und kümmere dich nicht darum, das ist doch seine Angelegenheit. Wenn die ihr Leben vermasseln wollen und wenn die ihre Ehe kaputt machen wollen, dann ist das ihr Problem. Aber unser Gott fordert uns in seinem Wort auf, eben doch einzugreifen. Ihm liegen nämlich all diese Menschen am Herzen. Er liebt es, Männer und Frauen, die am Boden liegen, wieder aufzurichten, und dafür braucht er uns. In Sprüche 28, Vers 23 verheißt er uns: Wer einen anderen Menschen zurechtweist, wird letzten Endes mehr Dank bekommen als jemand, der den Leuten immer nur nach dem Mund redet. Darum sag deinen Freunden bitte die Wahrheit. Sag ihnen, was sie hören müssen und nicht, was sie gerne hören möchten. Denn manchmal muss die Liebe hart durchgreifen. Ja, manchmal tut Liebe weh. Tatsächlich lügen wir vor allem, weil es angenehmer für uns ist. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir jemandem nicht helfen, obwohl wir bloß nicht behelligt werden wollen. Wir sagen, wir werden zu einer Geburtstagsfeier kommen, obwohl wir gar nicht die Absicht haben, hinzugehen. Doch es fehlt uns der Mut, Nein zu sagen. Das sitzt so tief in uns drin, dass es zu merkwürdigen Situationen kommen kann. Eine Frau verreiste für längere Zeit und rief regelmäßig bei ihrem Mann zu Hause an. Kurz bevor sie zurückkehrte, fragte sie ihn: Wie geht es eigentlich meiner Katze? Die ist tot. Oh Schatz, du bist immer so furchtbar ehrlich, hättest du mir das nicht schon dabei bringen können? Du hast mir jetzt die ganze Reise verdorben. Wie meinst du das? Du hättest doch auch sagen können, sie ist auf dem Dach. Und wenn ich morgen anrufe, hättest du sagen können, sie verhält sich ein bisschen teilnahmslos. Und wenn ich zurückfliege, dann hättest du mir sagen können, sie ist krank und beim Tierarzt. Und wenn ich zu Hause bin, dann hättest du sagen sollen, dass sie tot ist. Der Mann, der sich mit solcher Diplomatie nicht auskannte, war lernbereit. Er antwortete: Tut mir leid, Schatz, ich versuch's beim nächsten Mal besser. Danke, sagte seine Frau. Und was ist denn sonst noch so bei euch passiert? Wie geht's denn unserem Hund? Am anderen Ende der Leitung herrscht Stille. Dann antwortet der Mann: Er ist auf dem Dach. Es gibt tatsächlich eine Menge Situationen im Leben, da kommen wir nur ganz schwer an der Lüge vorbei. Manchmal ist es sogar so, dass die Wahrheit schlimmer sein kann als die Lüge. In Kriegs- und Verfolgungszeiten haben unsere Brüder und Schwestern gelegentlich die Wahrheit verschwiegen oder sogar gelogen, um einen Freund nicht zu verraten. Das legitimiert sicherlich nicht unsere Notlügen. Die werden doch eher so geboren, um uns in ein besseres Licht zu rücken. Aber gerade diese Grenzsituationen haben mich noch einmal darauf gestoßen, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass die Wahrheit ohne Liebe nichts wert ist, dass Gott die Wahrheit an unseren Mitmenschen bindet, dass er sein Gebot verknüpft mit der Liebe zu unserem Nächsten. Du sollst nichts Unwahres sagen über deinen Mitmenschen. Das ist wichtig. Wenn du dich also zwischen Wahrheit und Lüge entscheiden musst, dann vergiss bitte dabei deinen Mitmenschen nicht. Und noch ein letztes: Vergiss auch bitte deinen Gott nicht. Darum bleib bei der Wahrheit, denn Gott ist die Wahrheit. In Apostelgeschichte 5 begegnet uns diese merkwürdige Geschichte von Ananias und Sapphira. Wie viele andere auch, verkaufen die beiden ein Grundstück, um die Armen in der Gemeinde zu unterstützen. Während andere den gesamten Erlös bei den Aposteln abliefern, behalten die beiden einen Teil für sich. Das war zwar unüblich, aber nicht verwerflich. Doch als die beiden schließlich vor der Gemeinde behaupten, alles Geld gespendet zu haben, stellt sie Petrus zur Rede. Der durchschaut nämlich die Lüge und will helfen. Doch beharrlich bleiben die beiden bei ihrer Lüge, bis Gott selbst eingreift. Man kann sich das kaum vorstellen. Der lässt dieses Ehepaar tot umfallen vor der Gemeinde als warnendes Beispiel. Wie Ananias und Sapphira können sich, glaube ich, die meisten hier nicht vorstellen, wie sehr Gott Unehrlichkeit hasst und wie zornig ihn die Lüge macht. Das liegt daran, dass Gott uns in der Bibel als der Wahrhaftige vorgestellt wird. Und von Jesus Christus lesen wir, dass er die Wahrheit und das Leben in Person ist. Wenn Gott aber die Wahrheit ist, dann stellt Unwahrheit und Unehrlichkeit das genaue Gegenteil zu seinem Wesen dar. Es ist ihm zuwider und kann von ihm nicht toleriert werden. Stell dir einfach mal einen guten Klavierspieler mit einem perfekten Gehör vor, so wie den Simon zum Beispiel. Eines Tages wird er gebeten, auf einem Klavier zu spielen, das völlig verstimmt ist. Könnte er tatsächlich eine so beißende Disharmonie lange aushalten? Würde er tatsächlich das Lied bis zum Ende spielen? Ich glaube nicht. Und genauso ist das bei unserem Gott. Er kann es nicht ertragen, angelogen zu werden und sucht wahrhaftige Leute. Darum drei kurze Schritte, wie wir ihm ähnlicher werden. Erstens, lass dein Herz von ihm prüfen. Wenn wir die Lügen loswerden wollen, dann beginnt das damit, dass wir Gott an unser Herz ranlassen. Dort liegt nämlich der eigentliche Fehler, der behoben werden muss. Der Vater der Lüge hat dort schon so viel Unkraut wachsen lassen, dass wir total den Überblick verloren haben. Wir wissen ja kaum noch, was Wahrheit und was Lüge ist. Als Peter Graf, der Vater der Tenniskönigin Steffi Graf, wegen Steuerbetrugs ins Gefängnis kam, verteidigte er sich mit den Worten: Wir haben uns in keinster Weise etwas vorzuwerfen. Wir haben doch nur ein paar Millionen veruntreut. Außerdem bin ich normalerweise jemand, der nie lügt. Und deshalb stinkt es mir langsam immer, den bösen Buben zu spielen. Nie lügt? Ja, auch wer meint, dass er normalerweise nie lügt, tut gut daran, wenn er hin und wieder mal sein Herz wirklich überprüft. Und vielleicht erkennen wir ja dann, wie David im Psalm 139: Durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz. Prüf meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr stehe, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Wenn dich der Heilige Geist so von einer Lüge überführt, dann ist es gut, zu der Person hinzugehen, die du angelogen hast, und zu sagen: Es fällt mir nicht leicht, das zuzugeben, aber ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid, ich habe dich angelogen. Wenn du das mal gemacht hast, dann weißt du, wie demütigend das ist. Und beim nächsten Mal wirst du lange überlegen, bevor du nochmal die Unwahrheit sagst. Auch unseren Kindern dürfen wir das von klein auf beibringen. Wir machen alle Fehler, aber deswegen müssen wir noch lange nicht lügen. Gott verurteilt uns nicht, weil wir versagen und Fehler machen, aber die Lüge sieht er mit sehr ernsten Augen an. Sie kann er nicht tolerieren. Das Zweite, was die Bibel uns rät, um gegen die Lüge zu kämpfen, nenne ich ehrliche Gedankendenken. Wir finden in den Briefen von Paulus an einigen Stellen sogenannte Tugendkataloge. Paulus zählt dort Dinge auf, die für ein Leben als Christ nützlich sind. Und da heißt es in Philipper 4, Vers 8, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, was anständig, liebenswert und schön ist. Wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber denkt nach. Statt unser Denken mit allem Möglichen zu füttern, sollten wir es mit dem wahren Wort Gottes speisen. Die Wahrheit, die von Jesus ausgeht, wird dann unser Denken und Handeln mehr und mehr durchdringen. Ja, die Wahrheit ist genauso ansteckend wie die Lüge. Und je mehr Wahrheit wir in uns säen, desto mehr Gutes werden wir ernten. Und das Dritte, was ich empfehlen kann, das hat Platon in eine schöne Geschichte gefasst. Es geht um drei Siebe, die uns als wirksames Mittel gegen Gerüchte und Lügen von Gott gegeben wurden. Die Geschichte geht so. Aufgeregt kam einst einer zum weisen Sokrates gelaufen. Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund. Halt ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, schon durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Was für drei Siebe? Ich kenne keine drei Siebe, sagte der andere zu seiner Verwunderung. Ja, guter Freund, es gibt drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob das auch wahr ist? Nein, das nicht. Aber ich hörte jemanden erzählen und... So, sagte Sokrates. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das ist das Sieb der Güte und Liebe. Ist das, was du mir erzählen willst, wenigstens gut, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist? Zögernd sagte der andere. Nein, das nicht gerade. Eher im Gegenteil, aber... Nun, unterbrach ihn der Weise, so lass uns noch das dritte Sieb anwenden und lass fragen, ob das auch notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig? Nein, nicht gerade. Da lächelte der Weise und sagte, also, wenn das, was du mir über meinen Freund erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig und nützlich ist, dann vergiss es doch einfach und belaste dich und mich nicht damit. Ich wünsche mir, dass wir wieder anfangen zu sieben, dass wir durch Wahrheit, Güte und Liebe alles aussieben, was unsere Gespräche bisher belastet hat und unnütz war. Und ich hoffe, dass wir dadurch eine neue Atmosphäre um uns herum schaffen. Eine Atmosphäre, die von Vertrauen geprägt ist, weil wir uns gegenseitig vergeben haben. Eine Atmosphäre voller Offenheit, weil wir wissen, dass keiner mehr schlecht über den anderen redet. Ja, das 9. Gebot erinnert uns daran, wie weit unser Reden wirklich reicht. Es kann zum Guten genauso wie zum Bösen führen. Und Jakobus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, wenn sich jemand einbildet, er ehre Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, dann ist seine ganze Frömmigkeit wertlos und er betrügt sich selbst. Das ist der Grund, warum wir in der Gemeinde nicht übereinander, sondern miteinander reden wollen. Dass wir es wagen wollen, Vertrauen zu schenken, Gefühle zu zeigen, Korrektur anzunehmen. Und genau das ist es, was uns von der Gesellschaft um uns herum unterscheidet. Wir haben hier Jesus mitten unter uns, der von sich sagt, dass er die Wahrheit in Person ist und wir können von ihm lernen. Und mit Jesus können wir den Kampf gegen den Vater der Lüge gewinnen. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen, dass du dich neu unter Gottes Nachfolge stellst. Du kannst das mit dem nächsten Lied tun. Sag dem König aller Könige, dass du gerne mit ihm siegen möchtest gegen den Vater der Lüge und er wird dein Gebet erhören. Amen.